Ja, das Leben von oben, das kann man ja sehr schön besingen. Leben von oben, ewige Freud. Herrliche Gaben, die Jesus mir beut. Es wäre schön, wenn jeder seine Gaben erkennen würde und sie auch für das Werk des Herrn, für den Herrn Jesus einsetzen könnte. Um einmal auch Freude zu haben, wenn er kommen wird und sein Lohn mit ihm. Wir möchten heute in die Offenbarung wieder einsteigen. Und zwar möchte ich bitten, wer die Bibel mit dabei hat, mit aufzuschlagen, Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Fahren wir fort mit einer weiteren Begebenheit. Die Öffnung der 6 ersten Siegel. Das ist hier die Überschrift. Offenbarung Kapitel 6. Und ich sah, dass das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als Sieger, um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, ein feuerrotes. Und dem, der darauf saß, wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und dass sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe. Ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der 4 lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar, und 3 Maß Gerste für einen Denar, und das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 14 lebendigen Wesen sagen, komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod und das Totenreich, folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den 14. Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und es wurde einem jeden von ihnen ein weißes Kleid gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch sollen getötet werden, gleich wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz, wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Winde geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Und wer kann ihn bestehen? Das ist auch das Thema der heutigen Predigt, der Zorn des Lammes und die 7 Siegel. Der Zorn des Lammes und die 7 Siegel. Ich möchte heute gar nicht so spezifisch auf die sieben Siegel eingehen. So Gott will, können wir das in der nächsten Predigt tun. Ich möchte einfach eine kleine Umfassung geben. Und wir wollen uns wieder hineinnehmen lassen in diese himmlische Schau, die Johannes auf der Insel Patmos von Gott bekommen hat. Wir werden ja immer weiter und tiefer hineingenommen in diese Schau und es geht immer weiter. Zuerst diese Schau in die sieben Gemeinden und dann Kapitel 4, der Thron Gottes und dann auch Kapitel 5, wo dieses Buch im Mittelpunkt steht. Dieses Buch, das derjenige, der auf dem Thron sitzt, in seiner Rechten hält. Und wer wohl würdig wäre, dieses Buch zu öffnen. Und heute kommen wir aus Kapitel 5 heraus und steigen in Kapitel 6 ein. Aber ich möchte uns noch einmal daran erinnern, wie das in Kapitel 5 war. Da wurde doch nach einem gesucht, der das Buch, welches in der Rechten dessen ist, der auf dem Thron sitzt, öffnen und seine Siegel brechen kann. Und es sah ja beinahe so aus, als ob hier im Himmel Ratlosigkeit vorhanden wäre. Warum? Weil niemand gefunden werden konnte, um dieses Buch und seine Siegel zu öffnen bzw. zu brechen. Und es wurde ja gesucht im Himmel. Der Himmel wurde durchsucht, die Erde wurde durchsucht. Es wurde auch alles unter der Erde untersucht und alles, was im Meer und auf dem Meer ist. Und es war niemand zu finden. Und wir lesen in Kapitel 5, dass Johannes anfing zu weinen. Und ich weinte sehr, sagt er. Und wir erinnern uns, sicherlich wusste Johannes um diese dramatische Auswirkung. Wenn dieses Buch, das in der Rechten dessen ist, der auf dem Thron ist, nicht geöffnet werden kann, dann kommt auch der Ratschluss Gottes nicht zustande, der darin verfasst ist. Dann wird das Chaos und das Unheil, welches der Teufel in dieser Welt ausrichtet, nie kein Ende nehmen. Es wird immer so weitergehen und immer noch schlimmer werden. Dann wird die Herrschaft Christi auch niemals auf der Erde zustande kommen. Nein. Und vielleicht hat Johannes gefragt, ja, ist denn der Herr Jesus umsonst ans Kreuz gegangen? Ja, wenn wir heute in die Welt und in die Gesellschaft hineinschauen, dann sehen wir, wie sich so vieles zum Negativen verändert. Wir sehen, wie sich so vieles von Gottes Wort und von seinem Willen abwendet, ja, wie so vieles abdriftet. Ja, und es ist wirklich auch ein Grund für uns, traurig zu sein. Eigentlich nicht nur für Johannes. Auch für uns ist es ein Grund, traurig zu sein und zu weinen. Und ich frage mal uns heute Morgen, ich frage dich und mich, haben wir auch schon mal so mit Gott gefühlt? Die Welt so gesehen, wie Gott sie sieht? In all ihrer Gottlosigkeit haben wir schon mal geweint? Um die Gesellschaft, in der wir uns heute befinden, haben wir schon mal Tränen darüber vergossen, über unsere eigene Sünde, haben wir schon mal Tränen vergossen über unsere eigene Sündhaftigkeit und über die Sündhaftigkeit unserer Gesellschaft, die vom Teufel ja noch zusätzlich getrieben wird. Johannes hatte geweint. Doch er wird getröstet. Einer der 24 Ältesten spricht zu ihm, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Welch ein Trost und welch eine Genugtuung, welch eine Hoffnung. Der Sieger Jesus Christ, der vom Tod erstanden ist. Ja, das reimt sich. Jesus lebt. Er allein ist in der Lage, das haben wir das letzte Mal angesehen, dieses bedeutsame Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Der Älteste hat von einem Löwen gesprochen. Aber was hat Johannes gesehen? Wer kam aus der Mitte des Thrones Gottes hervor? Er hat keinen Löwen gesehen, sondern ein Lamm. Welch ein Unterschied. Johannes sah ein Lamm in der Mitte des Thrones Gottes. Ein Lamm wie geschlachtet. Ist das nicht auch das Lamm, welches für dich und für mich geschlachtet worden ist? Paulus sagt auch, für uns ist ein Passahlamm geschlachtet worden, Christus. Ja, es ist Christus, der sich für dich und für mich am Kreuz dahingegeben hat. Und was tut nun dieses Lamm, das aus der Mitte des Thrones Gottes hervorkommt? Es geht zu der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt, und nimmt dieses Buch aus seiner Hand. Er nimmt es entgegen. Und was geschieht, als das Lamm das Buch nimmt? Kapitel 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamme nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus allen Stämmen und Zungen und Völkern und Nationen. Und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Vers 11. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreisung. Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meere sind und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an den, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist so gewaltig, dieses Kapitel 5, aus dem wir hier heraus hervorgehen, dieses gewaltige Lob und dieser gewaltige Ruhm vor dem Throne des lebendigen Gottes. Ist das nicht auch heute unsere Freude? Und ist es nicht auch heute unser Amt, ihm, dem lebendigen Gott, unseren Lob, unseren Dank und unseren Ruhm darzubringen? Sicherlich tun wir das viel zu wenig. Viel zu wenig, auch in unseren Gottesdiensten, auch in unseren Gebetszeiten. Wir wollen uns noch mehr dahingehend ausrichten. Vielleicht möchten wir heute mal was ganz Außergewöhnliches tun. Ich möchte euch heute mal speziell einladen. Lasst uns einfach mal in dieses Lob Gottes gemeinsam mit einsteigen. Ich möchte euch einfach dazu einladen, mal den zweiten Teil dieses 13. Verses miteinander zu sprechen. Und das möchte ich nach Schlachter 2000 tun. Ich denke, das haben auch die meisten Übersetzungen. Jetzt hat derjenige einen Vorteil, der die Bibel zur Hand hat. Den zweiten Vers, Teil des Verses 13, Kapitel 5, Vers 13b. Sprecht es mal vor: Dem, der auf dem Throne sitzt und auf dem Lamm, gebührt das Lob, die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt wollte ich das eigentlich nur mal in zwei Teile aufteilen. Ich spreche mal den ersten Teil vor und dann können wir mal das gemeinsam sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob. Jetzt seid ihr dran. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt wieder gemeinsam. Und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt probieren wir mal den ganzen Vers zusammen. Gemeinsam. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wunderbar. Wenn wir das nächste Mal nochmal machen, dann können wir das fast auswendig. Das erste klingt es schon mal ganz gut. Vielen Dank. Welch ein herrliches Lob Gottes. Und wenn wir das noch so richtig von Herzen sagen können, vielleicht ist es eine kleine Vorübung für die Ewigkeit, für den Himmel, wo wir das mal aussprechen werden. Doch im Himmel wird es noch viel mehr Einstimmung in aller Herrlichkeit geben. Doch ich denke, es ist mehr als gut, wenn wir uns solche Verse des Lobes Gottes tief in unserem Herzen einprägen. Nicht einfach aus der Predigt herausgehen und einfach vergessen. Sondern wie sehr hilft uns dies, dankbar, auch in Dankbarkeit durch die Beschwernisse des Alltags zu gehen. Solche Verse, die helfen uns enorm. Und liebe Geschwister, es ist sicherlich eine große Sünde, wenn wir Gott nicht loben. Es ist eine große Sünde, wenn wir murrend und missmutig durch den Alltag gehen und uns ständig bei Gott beklagen. Tun wir das nicht. Wir wollen Gott unseren Lob, unseren Preis, unseren Dank und unseren Ruhm darreichen. Wir wollen Gott ehren mit unserem Leben, nicht nur mit den Lippen. Nun wollen wir aber in der Offenbarung in Kapitel 6 einsteigen. Auch darin wird es für uns wieder höchst interessant und spannend. Denn nun ist diese versiegelte Akte, dieses versiegelte Buch in den Händen dessen, der würdig ist, es zu öffnen. Es ist in den Händen des rechtmäßigen Besitzers. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Das Lamm und das versiegelte Buch. Denn nur er, der Herr Jesus, wir haben das gesehen in Kapitel 5, nur er ist würdig, dieses Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Und genau das ist es auch, was Johannes nun sieht und auch beschreibt. Und er sagt in Vers 1, und ich sah, dass das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Das Lamm öffnet also jetzt nun dieses bedeutsame Buch und öffnet das erste Siegel. Es ist ein Buch mit sieben Siegeln und wir sehen das im Folgetext, dass daraus enorme Gerichte hervorgehen aus diesen Siegeln. Ein Buch mit sieben Siegeln, hinter jedem Siegel verbirgt sich ein Gericht Gottes. Das heißt, im siebten Siegel wird es dann in die Posaunengerichte übergeleitet. Gerichte, welche Gott über diese Erde und über diese Menschheit hereinbrechen lässt. Ganz bewusst. Es sind die sogenannten Siegelgerichte. Und es sind wirklich geheimnisvolle Dinge, in die wir hier Einblick bekommen. Und ich wundere mich immer wieder, wie sehr uns Gott Einblick gibt, auch in das, was er noch tun wird. Er lässt uns nicht im Ungewissen. Er lässt uns hineinschauen in seine Akte. Zunächst war sie versiegelt, aber jetzt wird sie sogar für uns noch geöffnet, damit wir wissen, was er tun wird. Welch ein Vorrecht. Unser Herr und Gott, der ist so gut, dass er vor dir und vor mir diese Dinge nicht verbirgt, sondern er informiert uns. Er lässt uns hinter diese Versiegelungen schauen. Bei Gott gibt es ja noch mehr Versiegelungen. Zumindest sollte uns sofort eine einfallen. 2. Timotheus 2, Vers 19 heißt es, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Der feste Grund des Herrn trägt auch ein Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und was hat er mit den Seinen getan? Er hat sie auch versiegelt. Er hat die Seinen versiegelt. Er kennt die Seinen und er hat die Seinen auch versiegelt. Hochinteressant. Dabei meinen viele Kinder Gottes, ich weiß nicht, ob ich immer Kind Gottes sein werde. Vielleicht bin ich eine Zeit lang Kind Gottes, aber nicht auf Dauer. Ich weiß nicht, ob ich immer errettet sein kann. Ja, wenn ich einen Fehler mache, dann verwirft mich Gott vielleicht. Lässt Gott mich eines Tages doch wieder fallen. Tut Gott so etwas? Nein, das tut er nicht. Denn er hat uns versiegelt mit was? Mit dem Heiligen Geist. Und wie lange geht diese Versiegelung? Der Herr garantiert uns in seinem Wort bis zu dem Tag der Erlösung. Wir sind ja heute noch in dem Leib, der vergänglich ist, wo die Gegenmacht der Sünde noch da ist. Und mit unserer ganzen Sündhaftigkeit sind wir noch behaftet. Die Sünde ist gegenwärtig und macht uns manchmal ganz schön zu schaffen. Manchmal können wir auch nicht denken, dass wir Kinder Gottes sind. Aber Gott gibt uns auch die Gnade und die Kraft, in der Heiligung zu wachsen. Aber Gott weiß auch, wo wir überall straucheln und fallen können. Er möchte uns immer wieder zurückholen. Und deswegen hat er uns auch seinen Geist gegeben, um in der Heiligung zu wachsen. Und er hat uns mit seinem Geist versiegelt. Und das nicht nur für kurze Zeit, sondern er sagt uns in seinem Wort, betrübe nicht den Heiligen Geist, mit welchem du versiegelt worden bist, bis auf den Tag der Erlösung. Vorher wurde das Siegel nicht gebrochen. Epheser 4, Vers 30. Betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Ihr seid versiegelt worden. Das hast nicht du getan, sondern das hat Gott getan mit dir. Das ist sein Werk, das er an dir und an mir getan hat. Voraussetzung, wenn du dich zu ihm bekehrt hast und von Herzen an ihn glaubst. Und wir müssen schon darin sehen, unser himmlischer Vater, der ist so voller Liebe und Erbarmen. Er möchte doch keinen einzigen von uns verlieren. Und er hat für dich und für mich gesorgt, ja vorgesorgt. Der himmlische Vater hält seinen Finger auf dir und mir. Er sagt, du bist teuer erkauft. Du bist mein Eigentum. Du bist mein Kind. Da gibt's kein Zurück mehr. Und wo ist dein Bürgerrecht? Das ist gar nicht hier auf Erden. Sei dir mal darüber bewusst. Dein Bürgerrecht ist im Himmel, nicht auf Erden. Und dein Bürgerrecht ist auch nicht beim Teufel. Und wenn das Gericht auf diese Erde hereinbricht, sondern im Himmel. Es ist ein Geschenk aus Gottes Gnaden. Vielleicht ist uns dieses besondere Vorrecht nicht immer bewusst, dass wir eben nicht mehr zu dieser Welt gehören. Deswegen sind wir auch bereits bei unserem geliebten Herrn, bevor er das erste Siegel brechen wird, dieses Gerichtsbuches. Nicht umsonst können wir unseren himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus nur Lob und Dank darbringen. Wenn wir sehen, wie schlimm es auf Erden sein wird, wenn diese Siegel nach und nach gebrochen werden und diese Gerichte auf die Erde hereinbrechen. Bereits heute, da finden wir schon Dinge, die eigentlich schlimm genug sind in dieser Welt, zumindest wir empfinden es. Was kann noch Schlimmeres kommen? Was finden wir im Geistlichen alles für Verführungen? Was da alles angeboten ist heute in der geistlichen Szene. Aber auch was sich in der Natur bewegt. Die Katastrophen, die Überschwemmungen, die Seuchen, die Erdbeben. Und dann auch die Krankheiten, die sich ausbreiten. Kriege und Kriegsgeschrei, man denkt, es nimmt kein Ende. Wirtschaftskrisen, Hungersnot und so weiter. Wir könnten vieles aufzählen. Doch, liebe Freunde und Geschwister, wenn die Siegelgerichte über diese Erde hereinbrechen, das sind das, was wir momentan erleben, alles kleine Dinge dagegen. Dann werden diese Dinge erst viel, viel intensiver und weltweit global auftreten. Das wird keine Verwechslung mehr geben. Heute sind das alles nur bestimmte Vorwehen, ein kleiner Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Ja, und wir müssen uns das vor Augen halten für die Menschen, die dann noch auf der Erde sind, wird es fürchterlich werden, ja beinahe unerträglich. Und wir können das heute schon sagen, wehe denen, die keine Kinder Gottes sind. Wehe denen, die sich heute nicht erretten lassen. Und wenn wir nur mal in Vers 15 bis 17 hier hineinschauen, in Kapitel 6, dann lesen wir etwas von dem, wie es diesen Menschen ergehen wird, die heute das Heil in Jesus Christus verwerfen. Selbst die Mächtigen und die Gewaltigen werden zittern, weil eben die Kontinente ins Wanken geraten, weil große Erdbeben und Katastrophen vorhanden sind. Und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Winde geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das zusammengerollt, und die Berge und Inseln wurden aus ihren Stellen gerückt. Und da sind die Menschen noch auf der Erde. Was wird mit ihnen sein? Sie werden ihren festen Stand verlieren. In Vers 15 heißt es, und die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Sie sprechen zu den Bergen und zu den Felsen. Fallet auf uns, bedecket uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorne des Lammes. Was ist das für ein Ereignis? Und spätestens an dieser Stelle erkennen wir, dass die Öffnung dieser Siegel und auch Gerichte welche daraus hervorgehen, der Zorn Gottes ist. Ja, es ist sogar der Zorn des Lammes, der hieraus hervorgeht. Es ist der Zorn desjenigen, der sich als das Lamm Gottes am Kreuze hat hinschlagen lassen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war das Lamm und das versiegelte Buch. Der zweite Punkt, das Lamm und sein Zorn. Wir müssen bedenken, wenn wir von dem Zorn des Lammes sprechen, es ist nicht ein willkürlicher Zorn, nicht ein willkürlicher Zorn Gottes. Es ist auch kein Jähzorn, der hier geschieht, weil Gott oder das Lamm vielleicht gerade mal schlecht aufgelegt ist, so wie wir es vielleicht manchmal sind, oder weil ihn gerade mal etwas stören würde. Nein, dieser Zorn Gottes kommt auf die Erde, weil unser Gott unendlich heilig ist, weil Gott gerecht ist und weil er die Sünde richten muss. Gottes Zorn ergießt sich ganz genau auch nach seinem Ratschluss und nach seiner Zeit über diese Erde. Nicht irgendwann, sondern ganz genau zu seinem Zeitpunkt, wann die Siegel geöffnet werden. Wenn die Zeit für Gott reif ist und auch wenn die Gemeinde bei ihm ist. Wenn man heute so hört, was sich alles in der Welt abspielt, man kriegt ja da und dort immer wieder was mit, ich brauche euch da nicht viel zu erzählen. Jedenfalls hat mich es am Mittwoch schockiert, als ich das gehört habe von Israel, dass sich in Israel eine Stadt rühmt und auch sich dahingehend ausrichtet, dass sie bald die berühmteste Stadt in der ganzen Welt sein wird. Für was? Für die Homosexualität. Eine Stadt in Israel, Tel Aviv. Die arbeiten ganz fleißig daran, dass sie die bekannteste Stadt oder die berühmteste Stadt für Homosexualität in der ganzen Welt werden. Und da fragen wir uns, was muss das für Gott für ein Gräuel sein? Wie sehr muss Gott es belasten, wenn er das alles mit anschauen muss? Oder denkt ihr, dass es Gott egal ist, wenn auch jährlich in unserem Land Tausende von Kindern abgetrieben werden? Denkt ihr, das ist Gott egal, das ist ihm so gleichgültig? Ja, und wenn wir uns dann noch überlegen, welches Geschäft sogar heute mit abgetriebenen Kindern gemacht wird. Es hat mich gleichfalls schockiert, als ich im November letzten Jahres die Topic-Ausgabe gelesen habe. Das ist ein Magazin, das über aktuelle Ereignisse berichtet und es im Lichte der Bibel beleuchtet. Und in der Topic-Ausgabe November 2010 kam ein Bericht, dass heute Kinderleichen herhalten müssen, um Kosmetikartikel für glatte Haut herzustellen. Ich weiß nicht, ob das allen unter uns bewusst ist. Und es ist bewiesen, dass 1980 ein Lastwagen an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz geöffnet worden ist. Und was kam daraus? Man möchte es kaum erwähnen, was darin gefunden worden ist. Ein Gräuel. Darin lagerten hunderte von tiefgekühlten Kinderleichen. Für was waren sie bestimmt? Für eine französische Kosmetikfirma. Diese Firma wollte damit Collagen für die kosmetische Faltentherapie herstellen. Und liebe Freunde und Geschwister, das ist kein Einzelfall. Das war schon 1980. Aber das geht heute genau noch so seinen Lauf. Es ist auch erwiesen, dass in Russland junge Frauen dazu gebraucht werden, für $200 schwanger zu werden. Und dann das Kind abzutreiben und es dann der Kosmetikindustrie zur Verfügung zu stellen. So geht man heute mit Menschenleben um. Es hält uns den Atem an, wenn wir dann noch daran denken, dass sogar bei der europäischen Zulassungsliste für kosmetische Inhaltsstoffe ein Embryo-Extrakt aufgeführt ist. Ist öffentlich zugelassen bei der Europäischen Union, dann wissen wir, wie weit wir sind. Mit spezifischer Nummer offiziell benannt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dann wissen wir, wie es aussieht in unserer Welt und Zeit. Für uns ist es ein Wunder, dass Gott nicht schon längst eingegriffen hat. Wenn wir da noch unsere Gedanken fließen lassen an die Genforschung, wo alles manipuliert wird, oder auch, dass schon Menschen geklont werden. Was für ein Chaos. Es gibt heute so vieles, was über alle bisherige Unmoral hinausgeht, was der Mensch immer noch mehr tut und treibt, was dem Willen Gottes völlig entgegensteht. Ist das etwa unserem Herrn und Gott egal? Nein, ganz bestimmt nicht. Es ist nur seine Geduld und seine Langmut, die er mit uns Menschen hat, bis er endlich eingreift. Doch eins ist sicher, sein Zorn wird über diese Menschheit kommen. Und wenn wir uns mit dem Zorn des Lammes und den Siegelgerichten beschäftigen, dann erkennen wir, dass bereits die ersten 6 Siegelgerichte so schlimm sind, dass die Menschen lieber unter der Erde bedeckt sein möchten, als dass sie dem Lamme begegnen würden oder von dem Zorn des Lammes ergriffen werden. Lieber das, als in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Welch eine Dramatik. Wenn man fragt, wo sind denn die Menschen nach der Öffnung des 6. Siegels, wenn diese ganzen Dinge hereinbrechen? Wo finden wir all die Menschen, die heute von Gott nichts wissen wollten? Wo finden wir all die Menschen, deren Gott vielleicht das Hobby und die Freizeit ist? Oder wo finden wir all die Menschen, deren Gott alles andere ist als er, vielleicht Arbeit und Familie, auch in Gott? Wo finden wir all die Mächtigen in dieser Welt? Wo finden wir all die Geschäfts- und Wirtschaftsriesen? Wo finden wir all die gottlosen Leute, die heute so groß auftriumphieren? Wo finden wir all die großen Politiker, die alles ohne Gott tun wollen? Wo finden wir dann die Schauspieler, die Künstler, die Wissenschaftler, die Philosophen und Psychologen und all die sich über Gott erheben? Wo finden wir all die Heerführer, die Fürsten und die Könige? Ja, und unendlich könnten wir noch viele hinzufügen. Wo finden wir all diese Menschen nach der Öffnung des 6. Siegels? Tja, sie sind von den regulären Plätzen verschwunden. Man findet sie kaum noch, erstaunlich. Sondern sie sind ganz klein geworden. Und sie zittern und sie fürchten sich. Sie sind voller Angst und Furcht befallen. Ja, sie sind wie Mäuse geworden. Wie Mäuse, die sich in irgendwelchen Löchern verkriechen wollen. Sie suchen Unterschlupf in Klüften, in den Klüften der Felsen und Berge, sagt uns die Heilige Schrift. Das wird alles kommen. Und ich frage mich, gibt es überhaupt so viele Höhlen und so viele Felsen in dieser Welt, dass diese Menschenmassen alle unterkommen? Da werden die Höhlen und die Felsen und die Klüfte vergriffen sein. Sie werden sich hineindrängen und sich bergen wollen. Und nicht mal alle werden Schutz finden darin. Und sie sprechen zu den Felsen und zu den Bergen, fallet über uns und bedecket uns. Lieber das, als in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, von dem wir uns ein Leben lang bewusst abgewendet haben. Es durfte ja keinen Gott geben. Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Ja, das sehen wir, welche Auswirkungen die Gerichte Gottes haben. Der Zorn dessen, der auf dem Thron sitzt und des Lammes, ist äußerst schlimm und schrecklich. Wie sollte der Mensch jemals vor Gott entrinnen können? Er kann vor Gott nicht entrinnen, nicht einmal im Totenreich, denn da wird er auch wieder hervorgeholt werden. Entweder ist Jesus durch seine Lammesart heute dein und mein Retter, oder er wird in Ewigkeit der Richter sein. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir dies alles erkennen, wie es einmal sein wird, wenn der Zorn Gottes sich über die Menschen ergießt, dann können wir heute wirklich nur mit Freude jubeln. Was ist das für ein Vorrecht, dass wir heute das Blut des Lammes in Anspruch nehmen dürfen und erlöste Menschen sein dürfen. Gerechtfertigt vor Gott durch das Blut des Lammes. Vielleicht verstehst du heute manche Situation nicht in deinem Leben. Ich auch nicht immer. Vielleicht ist manche Erschwernis da. Vielleicht müssen wir durch mancherlei unliebsame Prüfungen gehen. Dinge, die Gott dir und mir auferlegt. Doch bedenken wir, diese Dinge, die sind zeitlich begrenzt. Diese Erschwernisse, die wir heute in unserem Leben haben, die verbleichen völlig, wenn wir sehen, von was wir durch Gottes Liebe und Gnade errettet sind, von was er uns wirklich befreit hat. Denn was sagt uns die Bibel? Hat uns Gott etwa errettet, um sein Zorngericht über uns auszugießen? Nein, dazu hat uns Gott nicht errettet. Manche Kinder Gottes denken das ja. Ja, wir werden erst am Ende der Trübsalzeit herausgeholt. Nein, Trübsalzeit ist Zorngericht Gottes. Am Anfang unseres Gottesdienstes hatte ich uns den Vers aus Römer 5, Vers 9 vorgelesen. Wie heißt es da? Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Wie viel mehr? Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? So groß ist Gott und so groß ist seine Liebe. Und so groß ist seine Garantie für dich und für mich. Für die, welche ihn von Herzen suchen und sich von ihm finden lassen, sich zu ihm bekehren. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitze des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Und was ist mit den Menschen, welche durch das Blut Jesu nicht vor Gott gerechtfertigt sind? Liebe Freunde und Geschwister, diese Dinge müssen wir unbedingt wissen. Was sagt der Herr Jesus? Wir haben es gehört in der Lesung. Johannes 3, Vers 36. Wie heißt es da? Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, was wird mit dem sein? Der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes wird auf ihm bleiben. Und ich weiß gar nicht, warum heutzutage vielfach so viel nur von der Liebe Gottes gesprochen wird. Es ist gut, wenn wir die Liebe Gottes erkennen. Und ich möchte sie auch so oft wie möglich erwähnen. Aber wir dürfen nicht nur von der Liebe Gottes sprechen. Wir dürfen uns nicht in so ein Wohlfühlevangelium versinken. Gott ist in seinem Leben Liebe, ja. Aber er ist auch heilig und gerecht. Und wer sich nicht durch das Blut des Lammes versöhnen lässt, über ihm wird der Zorn Gottes bleiben und er wird auch über ihn kommen, buchstäblich. Und dabei gibt es keinen Fliehen. Deshalb möchte ich dich heute Morgen ganz besonders fragen, weißt du, ob du vor Gott gerechtfertigt bist? Weißt du, ob du gerettet bist? Wenn du sagst ja, dann frage ich dich, bist du dir darin sicher? Bist du dir darin gewiss? Ist der Herr Jesus für dich das Lamm geworden? Ist es für dich das Lamm, das deine Schuld und Sünde hinaufgetragen hat in seinem Leibe auf das Holz? Kannst du ja sagen oder nein? Ist er für dich das Lamm, das dort am Kreuz von Golgatha auch deine und meine Schuldschrift festgenagelt oder durch ihn festgenagelt worden ist? Ist dort am Kreuz von Golgatha auch deine Schuldschrift durch das Vergießen des kostbaren Blutes Jesu Christi ausgelöscht worden? Und diese Frage, die muss sich jeder von uns, der heute hier sitzt, und auch alle, die sonst zu uns kommen, mal ganz gründlich stellen und beantworten. Wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann haben wir große Sorge um dich. Wenn du sie aber mit Ja beantworten kannst, wenn dies geschehen ist und Jesus Christus, der Sohn Gottes, dein Herr und Heiland geworden ist, dann bist du von dem Zorne Gottes befreit. Und dann kannst du dich freuen und aufatmen und leben. Lebe mit Christus und seinem Wort. Lebe in ihm und in der Freiheit seines Geistes. Wenn du dir aber noch nicht sicher bist, dann ruht noch der Zorn Gottes auf dir. Und dann haben wir große Sorge um dich. Weil nämlich dann deine Zukunft furchtbar und schrecklich werden wird. Und viele Menschen wollen zwar davor entfliehen, aber es kann keinem gelingen. Und deshalb möchte ich es betonen, es gibt zunächst keine wichtigere Frage, für dich zu klären, ob du bereits mit Gott versöhnt bist oder nicht. Es gibt keine wichtige Frage und nichts Dringlicheres in deinem Leben. Denn heute kann es schon zu spät sein. Heutzutage, da kommt man ja zu Gott, so viele Menschen, die beklagen sich bei Gott, warum er dies und jenes zulässt. Und dann stellt man noch die Frage, ja, gibt es überhaupt einen Gott? Das ist überhaupt keine Frage. 2004, als die Flutkatastrophe des Tsunami geschah, mit diesen vielen Tausenden von Toten, da hatte das westliche Abendland, wir Europäer hatten uns gefragt, wo ist hier der Gott der Liebe? Und dann gibt es überhaupt einen Gott. Ich hatte in einem Bericht gelesen, dass die Moslems etwas anders erkannt haben, die dort in dieser Gegend leben. Die Moslems, die sagten, wir haben gesündigt und damit hat Gott uns bestraft. Für die Moslems ist es überhaupt keine Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht. Natürlich wissen wir, dass die Moslems nicht denselben Gott kennen, wie wir ihn kennen. Der Gott der Bibel ist ein anderer Gott als der Gott der Moslems. Wir haben den lebendigen Gott, den die Moslems nicht kennen. Jedenfalls hatten die Moslems erkannt, dass sie von Gott durch den Tsunami bestraft wurden. Weil es dort in Indonesien circa ein Jahr vorher eine sehr große Christenverfolgung durch die Moslems gab. Und sie haben erkannt, sie sind schuldig geworden an diesen Menschen. Muslimische Banden mit saudi-arabischen Waffen hatten christliche Dörfer und Städte niedergebrannt. Und es heißt in diesem Bericht, Tausende von Christen wurden erschossen und zigtausende mussten flüchten. Und die Moslems, die hatten daraufhin erkannt, mit dem Tsunami, da hat uns jetzt Gott dafür bestraft. Vielleicht haben sie sogar darin den lebendigen Gott erkannt. Man kann sagen, mit dem Tsunami hat Gott mal so kurz die Fliegenklatsche herausgeholt. Mal überhaupt gezeigt, dass es ihn gibt. Wenn unser Herr solche Dinge anheimzahlt, wie viel mehr und schlimmer wird es sein, wenn sein Zorn über die ganze Erde ausbricht. Und der Herr Jesus, der sagt in Matthäus 24, Vers 21, denn alsdann wird eine große Trübsal sein, wie sie von Anfang der Welt an bis jetzt nicht gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Wenn wir diese Dinge alle vor uns sehen, wie viel mehr sollten wir heute die Menschen noch davor warnen? Sie rufen, dass sie sich retten lassen. Möchtest du dich dazu gebrauchen lassen? Wie viel mehr sollten wir uns heute darüber bewusst werden, in welcher Zeit wir stehen? Wenn man das beobachtet, was sich in unserer heutigen Zeit und Welt alles bewegt, dann können wir uns nur noch fragen, wie lange der große Tag des Herrn und sein Zorn noch ausbleiben wird. Sollte uns wirklich ein großer Ansporn sein, auch für unsere persönliche Nachfolge, bereit zu sein auf die Wiederkunft des Herrn. Noch all das tun, was wir versäumt haben. Brennend zu sein, dem Herrn nachzufolgen. Nicht so sehr auf uns selbst zu schauen, sondern auf den Herrn zu schauen und ihm gehorsam sein. Nachfolge und Hingabe praktizieren, unser Leben zu seiner Verherrlichung einzusetzen und noch so viel wie möglich ihm zu dienen und Frucht zu bringen. Denn es kommt der Tag, wo niemand mehr wirken kann, spätestens dann, wenn diese Siegelgerichte in die Welt hereinbrechen. Es ist der große Tag seines Zorns. Wer kann vor ihm bestehen? Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir möchten dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, auch diese Einblicke. Danke, Herr, dass du Johannes die Offenbarung gegeben hast und dass Johannes uns das auch so alles so vortrefflich berichten kann. Und wir wissen, es ist keine Utopie, die du uns da weitergegeben hast, sondern es wird alles so kommen. Es wird alles voll real sein. Es wird so geschehen. Hilf du, Herr, dass jeder Einzelne von uns auch in der Offenbarung immer mehr Freude und Wohlgefallen findet. Immer mehr auch köstliche Einblicke in das, was du, Herr, in Bälde geschehen lassen möchtest. Wir möchten dir dafür danken, Herr, dass du uns auch begleiten möchtest, auch in die kommende Woche hinein. Herr, dass du jeden von uns ausrüsten möchtest, Herr, ein Leben mit dir in Freude, in Liebe und Heiligung zu führen, im Gehorsam deines Wortes. Wir möchten dafür beten, dass du uns ausrüstest und jeden von uns zum Segen setzt. Dir sei die Ehre, das Lob, der Dank, der Preis und der Ruhm. Im Namen des Herrn Jesus. Amen.